Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn und Heiland, Jesus Christus. Wir hören zu Beginn der Wortverkündigung einen Abschnitt aus dem Johannesevangelium, und zwar Johannes Kapitel 1, die Verse 1 bis 18. Die Wortverkündigung wird sich dann konzentrieren auf Vers 18. Aber wir lesen den gesamten Abschnitt. Johannes Kapitel 1, ab Vers 1. Wir hören das Wort Gottes. Im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles ist durch dasselbe entstanden, und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht leuchtet in die Finsternis, und die Finsternis hat es nicht begriffen. Es war ein Mensch von Gott gesandt. Sein Name war Johannes. Dieser kam zum Zeugnis, um von dem Licht Zeugnis zu geben, damit alle durch ihn glaubten. Nicht er war das Licht, sondern er sollte Zeugnis geben von dem Licht. Das wahre Licht, welches jeden Menschen erleuchtet, sollte in die Welt kommen. Er war in der Welt, und die Welt ist durch ihn geworden, doch die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum, und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Johannes legte Zeugnis ab von ihm, rief und sprach: Dieser war es, von dem ich sagte, der nach mir kommt, ist vor mir gewesen, denn er war eher als ich. Und aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, Gnade um Gnade. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Niemand hat Gott je gesehen. Der eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist, der hat Aufschluss über ihn gegeben. Soweit die Schriftlesung zur Wortverkündigung. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus. Niemand hat Gott je gesehen. Der Eingeborene, Oder man kann auch übersetzen, der einzig geborene oder der einzig gezeugte Sohn, der im Schoß des Vaters ist, der hat Aufschluss über ihn gegeben. Wir stehen heute Nachmittag unmittelbar vor Weihnachten. Weihnachten, das ist der Grund, warum wir an diesem für einen Gottesdienst ungewöhnlichen Tag am Samstag und zu dieser ungewöhnlichen Stunde uns hier treffen. Im Geist, so sangen wir es eben gerade, stehen wir an der Krippe von Bethlehem, um den anzubeten, der als Baby, als Kind in unsere Welt kam. Und über ihn ist uns bezeugt im Wort Gottes, dass er, der dort in der Krippe lag, das ewige Wort Gottes ist. Ja, dass er Gott selbst ist. Jesus Christus, der sichtbare Sohn Gottes von dem unsichtbaren Gott Vater. Aber auch Jesus Christus, dieses einst sichtbare Kind, ist jetzt unsichtbar. Auch dieser Jesus Christus, er wird nie wieder auf diese Erde kommen und schon gar nicht alle Jahre wieder. Wir werden also den heutigen heiligen Abend und auch die kommenden Weihnachtstage feiern in einer, ich sag mal, zweifachen Unsichtbarkeit. Erstens wird uns die Unsichtbarkeit Gottes, des Vaters, deutlich. Und zweitens auch die Unsichtbarkeit von Jesus Christus. Denn auch er ist seit seiner Himmelfahrt unsichtbar. Es gibt nicht wenige Menschen, die gehen in die vor uns liegenden Tage mit sehr hohen Erwartungen. Klar, einmal die Kinder, nicht? Erwartungen auf Geschenke. Die Erwartungen aber auch von uns Erwachsenen auf Frieden, Eintracht im Familienkreis, Harmonie, wenigstens doch jetzt in den kommenden Tagen einmal kein Unfriede, einmal keine Probleme. Ich las schon vor einigen Jahren, dass es statistisch gesehen zu keiner Zeit so viele Streitigkeiten, Zwistigkeiten innerhalb der Familie gibt, wie gerade zur Weihnachtszeit eben, weil gerade da die Erwartungen so hoch sind und die Familie dann so eng beieinander ist. Es gibt auch Menschen, die haben vor den vor uns liegenden Tagen Angst. Aber auch wenn die Geschenke nicht enttäuschen, auch wenn heute, morgen und auch übermorgen kein Zoff ausgetragen wird in Familien, auch dann bleibt ja die Frage, versetzen wir uns mit unserem Weihnachtsfeiern nicht doch eigentlich in einen Rausch? Und geben wir damit nicht gerade unserem Glauben der Lächerlichkeit preis, oder soll ich auch sagen, des Kitsches? Nicht wahr, über Rausch gesprochen, gut, nicht hier bei uns, aber was wäre, wenn wir jetzt in einer riesigen Kathedrale dabei wären, voller Menschenmassen, vorne mit einem geschmückten Tannenbaum, mit dem aufgebauten Stall und der Krippe? Das wäre vielleicht noch etwas, was die Sinne ansprechen würde. Aber hier bei uns ist selbst da von all dem nichts zu erfahren. Ist da nicht angesichts der Erwartungen auf eine Weihnachtsstimmung nicht, ich sag mal, die Katerstimmung geradezu vorprogrammiert? Meine Brüder und meine Schwestern, kann das alles nicht einfach daran liegen, dass wir unsere Sehnsüchte, unsere Wünsche, unsere Erwartungen gerade in dieser Zeit falsch setzen, dass wir eben doch die Hoffnung haben, etwas zu sehen, wahrzunehmen, etwas an Göttlichem zu erfahren, zu erfühlen, während wir eben weder das fleischgewordene Wort Gottes sehen, noch Gott selbst. Und das Erstaunliche ist nun, dass uns gerade hier im Prolog, in den ersten Versen des Johannesevangeliums, genau das verkündet wird. Niemand hat Gott je gesehen. So beginnt dieser Vers. Und wir fügen gleich hinzu, wir auch nicht. Und wir sollten auch nicht diesen Eindruck erwecken. Wenn man diesen Vers, nur diese erste Hälfte dieses Verses liest, dann könnte man denken, als wenn Johannes das schon geahnt hätte, schreibt er das hier, dass einmal Menschen Weihnachten feiern und gerade in dieser Zeit erhoffen, etwas von Gott zu erfahren, zu sehen, zu erspüren oder wenigstens etwas von dem Göttlichen doch zu fühlen, in eine entsprechende Stimmung hineinversetzt zu werden. Und da muss es dann wie eine kalte Dusche erscheinen. Hier, gerade im Zusammenhang mit der Fleischwerdung unseres Herrn und Heilandes, zunächst einmal zu hören, niemand hat Gott je gesehen. Passt das da eigentlich rein? Wenn wir derartige Erwartungen, wie ich sie eben gerade geschildert habe, haben, dann werden wir hier erst einmal, ich sag mal, auf den Boden der Tatsachen zurückgeworfen. Und was wir uns vielleicht im Stillen, im Geheimen an Sehnsüchten aufgebaut haben, wenigstens in diesen Tagen doch etwas zu spüren, dann hören wir zunächst die Botschaft, nein, niemand hat Gott je gesehen. Als ich mich, das ist schon einige Tage her, auf die Wortverkündigung für heute Abend, für heute Nachmittag vorbereitete, da dachte ich bei mir selbst, dieses Wort ist eigentlich so richtig typisch für die Bibel. Es ist ein typisch biblisches Wort. Es ist so ohne Exaltiertheit, ohne Aufregung, ohne fromme Überspanntheit und schon gar nicht versetzt es uns in irgendeinen Rausch. Dieses Wort, es ist so nüchtern, so wirklich, so realistisch. Und es reißt uns auch heraus aus all unseren irdischen Erwartungen nach irgendeiner besonderen Stimmung. Auch uns bringt es auf den Boden der Tatsachen, auch wir, die wir wissen, warum Christen überhaupt seit Jahrhunderten Weihnachten feiern. Wie viele Menschen, mal ehrlich, sind heute Nachmittag einfach nur froh, dass der ganze Weihnachtsrummel endlich vorbei ist. Ich denke hier besonders an die Verkäuferinnen in den Geschäften. Aber auch der Mann auf der Straße, der das ganze Weihnachtsspektakel sich anschaut und dann vielleicht sagt, ach ja, das ist ja alles, weil die Christen behaupten, sie würden feiern, dass Gottes Sohn gekommen ist. Und dann sagt er vermutlich bei sich selbst, ich habe Gott nie gesehen. Und nicht nur zu denen, die sich krampfhaft in eine weihnachtliche Stimmung hineinversetzen wollen, sondern auch zu denen, die überhaupt nichts mit Weihnachten anfangen können, die im Blick auf ihr Leben zweifeln, bitter geworden sind, vielleicht zynisch geworden sind. All denen sagt uns das Wort heute Nachmittag, stimmt. Du hast recht. Du hast Gott niemals gesehen. Du hast Gott nie erfahren, erspürt. Ich auch nicht. Niemand hat das. Niemand hat Gott je gesehen. So sagt es die Bibel. Und zwar, ich wiederhole es, gerade im Zusammenhang mit dem Kommen Christi. Aber sehen Sie, Gott zu erfühlen, ihn wahrnehmen zu wollen, wie auch immer, dafür war die gesamte Adventszeit auch überhaupt nie gedacht. Das Wort Gottes sagt also jetzt keineswegs, ach, stell dich nicht so an. Du musst nur einmal eine andere Brille aufsetzen. Du guckst nur verkehrt. Mach mit beim Feiern. Dann kommst du schon in weihnachtliche Stimmung. Und dann bekommst du eine Ahnung von Gott. Nein, das alles sagt das Wort Gottes nicht. Sie gleitet überhaupt nicht darüber hinweg, die Heilige Schrift, sondern die Bibel, sie sagt nüchtern, unpoetisch, niemand hat Gott je gesehen. Und so reicht das Wort Gottes mit dieser Aussage aus dem Prolog des Johannesevangeliums nicht nur demjenigen, der hat die Hand, der aus welchen Gründen auch immer mit dem ganzen Weihnachtsrummel nichts anfangen kann, etwa weil er zweifelt. Sie reicht nicht nur dem von der Vorweihnachtszeit gestressten die Hand, sondern sie reicht auch die Hand dem Angefochtenen und sagt auch ihm, du hast Gott niemals gesehen? Ich auch nicht. Niemand hat Gott je gesehen. Ja, es gibt eine gigantische Kluft zwischen Gott und Mensch. Und das zu sehen, gerade zu Weihnachten, ist das Erste. Dass Gott niemand gesehen hat, ist übrigens eine Botschaft, die wir durch die gesamte Heilige Schrift hindurchfinden. Nicht einmal sagt es Gott selbst. Da war das Volk Israel und es wollte einen Gott fühlen, erspüren. Und es bastelte sich diesen Gott selbst in Form des goldenen Kalbes. Ein furchtbares Gericht gegenüber dieses Volk. Und dann geht Mose auf den Berg. Und er bittet Gott, Herr, lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Und darauf sagt ihm Gott, wir lesen es in 2. Mose 23 folgendes. Mose, mein Angesicht kannst du nicht sehen. Denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Gott zeigte dem Mose dann sozusagen sich selbst nur von hinten. Aber halten wir fest, kein Mensch kann leben, der Gott sieht. Das wussten die Menschen noch im alten Bund. Denken wir an die Eltern von Simson, Manoa und seine Frau. Als der Engel des Herrn, diese Manoa, erschien, da sagte Manoa ganz spontan, wir müssen sterben, weil wir Gott gesehen haben. Das geht nicht, das hält kein Mensch aus. Niemand hat Gott je gesehen. Übrigens schreibt Johannes genau dieses Wort noch einmal. Wir finden dieses Wort noch einmal, und zwar im ersten Johannesbrief. Ich lese einmal diesen Abschnitt, in dem das steht, in 1. Johannes Kapitel 4, Vers 12. Dort hören wir: Darin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt hineingesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühnopfer für unsere Sünden. Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, so sind auch wir schuldig, einander zu lieben. Und dann kommt dieser Satz: Niemand hat Gott jemals gesehen. Auch da würden wir sagen, das passt doch eigentlich da gar nicht hinein, oder? Doch. Gott hat seinen Sohn gesandt aus Liebe. Aber der Gott hat das getan, den niemand in seiner Herrlichkeit, in seiner Heiligkeit gesehen hat, noch sehen kann. Hier an unserer Stelle heißt es dann weiter, dass dieser unsichtbare Gott, den niemand gesehen hat, dass der Sohn ihn erklärt hat. Jesus hat, wie wir in unserer Übersetzung lesen, über ihn Aufschluss gegeben. Und auch die Übersetzung, er hat uns erklärt. Sehen Sie, das ist auf jeden Fall eine bessere Übersetzung als die so bekannte Luther-Übersetzung, wo wir lesen, dass der Sohn den Vater kundgetan hat. Warum ist es besser? Nun, bei der Übersetzung kundgetan, da könnte man in eine verkehrte Richtung denken. Es ist nicht notwendigerweise so, aber man könnte in diese Richtung denken, nämlich in die folgende. Man könnte denken, na ja gut, niemand hat Gott je gesehen, also weiß auch niemand genau, ob es ihn überhaupt gibt, ob er überhaupt existiert. Aber dann ist Jesus gekommen und mit ihm Gott. Und der hat dann erklärt, dass es Gott gibt. Aber das ist hier nicht gemeint. Vielmehr geht es darum, dass Gott, der Sohn, den Vater erklärt hat. Er hat gezeigt, wie Gott, der Vater, in seinem Wesen ist. Das Wort, das hier im Griechischen steht, das ist als Fremdwort in unsere Sprache eingegangen, und zwar für das Wort Exegese. Wir können von daher sagen, der Sohn hat den Vater ausgelegt. Wie er wirklich ist, darum geht es hier. Christus hat den Vater erklärt, er hat ihn uns erschlossen. Er hat gesagt, wie Gott, der Vater, wirklich ist. Und genau dieses Erschließen, das war die Aufgabe des Sohnes. Und zwar durch sein ganzes irdisches Leben hindurch, bis hin zum Kreuz, bis hin zur Auferstehung, bis hin zur Himmelfahrt. Sehen Sie, merken wir den Unterschied. Es geht hier nicht um eine Art Gottesbeweis. Das ist nicht der Sinn dieser Aussage. Vielmehr geht es darum, dass Christus durch sein Kommen, durch all seine Reden, durch all seine Taten ausgelegt hat, wer Gott der Vater ist. Er hat mit jeder Faser seines Wesens veranschaulicht, wer Gott für uns geworden ist. An Jesu ganzem Lebensweg, angefangen von der Geburt in dieser Karawanserei in Bethlehem, während seines ganzen irdischen Lebens und dann durch Tod und Auferstehung hindurch sehen wir, wie Gott der Vater ist. Nicht wahr? Das war das Wort des Heilandes zu Philippus, als Philippus den Herrn fragt: Herr, zeig uns doch den Vater. Und dann wandte sich der Herr an Philippus und sagte: Philippus, so lange bin ich jetzt schon bei euch. Wer mich gesehen hat, so sagt der Herr, der hat den Vater gesehen. Und das sollten wir hier auch beachten. Das Kommen Christi in diese Welt hat den Zweck, dass wir wissen, wer der Vater ist, dass wir den Vater sehen. Und genau dazu kam Jesus. Jesus kam nicht, um uns in eine fromme oder feierliche Stimmung zu versetzen, sondern er kam, damit wir erkennen, was das Wesen dessen ist, der unsichtbar ist. Damit wir den, der von unserer Welt, der Finsternis, der Dunkelheit, des Egoismus so total getrennt ist, der in einem unzugänglichen Licht wohnt, dass wir verstehen, wer er ist. Christus kam, damit wir Gott, den Vater, wirklich verstehen. Er, der Geist ist, er, der Licht ist, er, der Liebe ist. Und sehen Sie, man sagt so gemeinhin, naja, Liebe, das ist eine Eigenschaft von Gott oder Licht. Ich glaube, dass das Wort Eigenschaft dem nicht gerecht wird, was hier ausgesagt wird. Es ist mehr. Es gehört zum Wesen unbedingt dazu. Es lässt sich nicht davon abtrennen, wie vielleicht eine Eigenschaft, wie vielleicht ein Charakterzug. Nicht wie ein Feuer. Zum Feuer gehört es nun mal dazu, dass es brennt, sonst ist es kein Feuer. So gehört es zu Gott, dass er Licht ist, dass er Liebe ist. Er ist nicht irgendein Prinzip, ein Anfang, auf dem sich alles, von dem alles abgeleitet ist, sondern das Wesen ist etwas ganz anderes. Und um das uns kundzutun, deswegen kam der Sohn. Deswegen feiern wir Weihnachten. Jesus, er erklärt den Menschen, wer Gott ist. Wer Gott für uns ist. Der Sohn, er hat den Vater erklärt. Genauso übrigens, wie es die Aufgabe eines jeden Wortverkündigers heutzutage ist, beziehungsweise sein soll. Es ist nicht die Aufgabe des Predigers, irgendetwas zu erfinden, sondern seine Aufgabe besteht darin, in tiefem Respekt vor dem Wort Gottes das zu erklären, das auszulegen, was geschrieben steht. Gewissermaßen der Brückenbauer zu sein zwischen dem, was geschrieben steht, und dem Hörer, damit dieser versteht, was in der Bibel enthalten ist. Damit Gott in seinem Wesen verstanden wird. Zu diesem Zweck kam Christus, so legte er den Vater aus. Hier in unserem Vers wird der Sohn Gottes im Blick auf diese Aufgabe noch in einer zweifachen Weise charakterisiert, typisiert, beschrieben. Beide Beschreibungen verstärken die gefundene Botschaft, nämlich zu welchem Zweck Jesus gekommen ist, also warum wir überhaupt Weihnachten feiern. Zum einen wird Jesus hier bezeichnet als der eingeborene Sohn oder der eingeborene Gott. Eigentlich steht hier der einzig geborene Sohn. Aus dem Zusammenhang geht es bei diesem Wort um die Beziehung, um die einzigartige Beziehung zwischen dem Vater und dem Sohn. Und durch diese Beziehung zwischen den beiden Personen innerhalb der Dreieinigkeit soll deutlich gemacht werden, dass Gott sich in seinem Sohn Jesus Christus erklärt hat, ausgedrückt hat, ausgesprochen hat. Das bringt dieses Verhältnis zum Ausdruck. Gott, der Vater, hat sich in seinem Sohn völlig, total ausgedrückt, unvergleichlich. Der Vater, er ist durch den Sohn völlig, vollkommen erklärt. Und genau das feiern wir in den kommenden Tagen. Nicht mehr und nicht weniger. Und wenn Jesus hier als der einzig geborene oder auch der einzig gezeugte Sohn bezeichnet wird, dann kommt darin zum Ausdruck, es gibt außerhalb von Jesus niemanden, in dem Gott sich so total in seinem Wesen ausgedrückt hat. Außerhalb von ihm, außerhalb von Christus, gibt es darum keine wirkliche, keine wahrhaftige Gotteserkenntnis. Ausschließlich der Herr Jesus konnte mit höchster Autorität auftreten, um so zu demonstrieren, das ist Gott. Schau auf mich, sagt Jesus, dann siehst du, wer Gott der Vater ist. Der Begriff einzig geborener oder einzig gezeugter Sohn will also sagen, dass der Herr Jesus in einer völlig einzigartigen Beziehung zu Gott, dem Vater, stand und auch steht. Bevor ich gleich noch einmal auf diese einzigartige Beziehung zwischen Vater und Sohn eingehe, gehe ich zunächst noch einmal auf die zweite Beschreibung ein, die wir hier in diesem Vers lesen. In der Schlachter 2000 Übersetzung ist es wiedergegeben mit der Sohn, der im Schoß des Vaters ist. Ich halte diese Übersetzung aus zwei Gründen für nicht gut. Zum einen halte ich sie für unverständlich. Nicht, was soll sich der Leser dabei vorstellen? Aber ich will es mal kurz erklären. Das Wort, das hier mit Schoß wiedergegeben worden ist, man kann es übrigens so übersetzen, es ist nicht falsch, aber es ist das gleiche Wort, das wir noch einmal im Johannesevangelium finden, und zwar in Johannes Kapitel 13. Beim Passamal. Wir lesen dort von dem Jünger, den Jesus liebte, dass er seinen Platz an der Seite von Jesus nahm. In Johannes 13, Vers 23 kommt dieses Wort noch einmal vor. Früher ist dieses Wort auch übersetzt worden mit an der Brust von Jesus. Nun, um zu verstehen, was hier gemeint ist in Johannes 13, dann komme ich zurück auf Johannes 1, aber was gemeint ist hier in Johannes 13, müssen wir wissen, dass man damals, zur damaligen Zeit, nicht wie wir heute am Tisch saßen, sondern dass man sich um einen ziemlich niedrigen, wir würden vielleicht heute sagen, so halb hohen Tisch, wesentlich niedriger als heute, herumlegte und auf diese Weise dann aß. Also ohne Stühle, auf der Seite ausgestreckt, auf dem Boden oder auf einem Kissen, an einem relativ niedrigen Tisch. Und Johannes, der lag also so halb am Tisch, ganz nahe bei Jesus. Und dieses Wort hier in Johannes 13, das bringt genau diese Vertrautheit zum Ausdruck. Ganz nahe bei ihm. Nicht so wie das öfters bei einer Mahlzeit ist. Man sitzt zusammen, unterhält sich in einer größeren Tafelrunde, aber dann auch immer wieder nur mit seinem Tischnachbarn. Nicht gewiss, da gab es auch immer wieder Momente, da wandte sich Jesus an alle, aber daneben gab es eben auch Zeiten, in denen man sich lediglich mit seinem unmittelbaren Tischgenossen traf und sprach. Und dieses Wort, das hier in Johannes 13 mit an der Seite Jesu übersetzt ist, das wird eben von der Schlachter 2000 Übersetzung wiedergegeben, hier in Johannes 1 mit im Schoß des Vaters. Noch einmal, das ist nicht falsch übersetzt, man kann das Wort so übersetzen, aber das ist hier natürlich nicht gemeint, Schoß. Sondern es geht auch hier um die sehr enge Beziehung zwischen dem Vater und dem Sohn. Und auf noch etwas möchte ich hinweisen. Die Formulierung im Schoß des Vaters ist auch deswegen nicht ganz richtig, weil es das Bild einer geschlossenen Beziehung zwischen Vater und dem Sohn aufruft in unseren Überlegungen. Nicht der Sohn scheint irgendwie ganz vom Vater hier eingeschlossen zu sein. Aber sehen Sie, hier steht ein Wort, das nicht eigentlich einen Ort angibt im Schoß des Vaters, sondern mehr die Richtung, wohin der Sohn ausgerichtet ist, wohin er sich orientiert. Das ist gemeint. Da wird auch deutlich, was hier gemeint ist, was hier gesagt werden soll. Der Sohn, er hat den Vater ausgelegt, er hat ihn erklärt. Der Sohn, der einzig Geborene ist, in dem der Vater sich erklärt hat, es ist der Sohn, der in einer unvorstellbar engen Beziehung zum Vater steht und der immerfort hingewandt ist auf den Vater. Die Art und Weise, wie der Sohn den Vater erklärt hat, als er hier auf dieser Erde war, das ist Auslegung, das ist Erklärung aus erster Hand. Wenn Christus spricht, wenn er handelt, dann blicken seine Augen fortlaufend auf den Vater und von dem Vater dann gleichsam hin zu uns, aber zunächst zum Vater. Der Apostel Paulus würde in diesem Zusammenhang sagen, Christus, er ist das Bild Gottes. So sagt er es einmal im Kolosserbrief, Kapitel 1, Vers 15. Das Wort Bild verdeutlicht hier das Wort Sohn. Nicht so, wie man gelegentlich von einem Sohn sagen kann, der sieht aus wie seinem Vater. Und er verhält sich so wie sein Vater. Und so können wir das noch viel unvergleichlicher von Christus sagen. Genau der Vater. Genau Gott. Christus, er kam, um uns den Vater zu erklären. Um uns den unsichtbaren Gott zu zeigen. Er, der einzig Geborene, der einzig gezeugte Sohn. Er, der voll und ganz in engster Beziehung und voll und ganz auf Gott, den Vater, ausgerichtet ist. Das feiern wir in den vor uns liegenden Tagen. Und nun könnte man natürlich einiges einwenden. Man könnte sagen, ist das nicht doch zu eng? Wenn wir so ausschließlich die Kenntnis Gottes des Vaters, das Wissen, wer wirklich Gott ist, von Christus und seinem Kommen abhängig machen. Ist Gott nicht auch irgendwie in anderen Religionen vorhanden? Da wird doch auch von Gott gesprochen. Bekanntlich, oder vielleicht auch noch nicht bekannt, aber es ist leider so, gibt es sogar sehr viele Evangelikale, die sind etwa der Meinung, dass Allah der gleiche ist wie der Gott der Bibel. Und sie führen dazu metaphysische Überlegungen an und auch sprachliche. Wenn wir diesen einen Vers richtig verstehen, Johannes 1, Vers 18, dann kann die Antwort auf diese Frage nur lauten, alle Kenntnis Gottes, ausnahmslos alle, läuft allein über Christus. Niemand sonst hat je Gott gesehen, auch Mohammed nicht. Niemand hat Gott je gesehen. Da gibt es nur eine einzige Ausnahme. Und das ist der Sohn. Das ist Jesus Christus. Er ist der, der voll und ganz auf Gott, den Vater, ausgerichtet ist. Und er führt uns zum Vater. Er hat uns den Vater gezeigt. Aber trotzdem, selbst wenn wir jetzt mal die anderen Religionen weglassen würden, so könnte man immer noch einwenden, Gott hat sich doch auch vor dem Kommen Christi offenbart. Niemand hat Gott je gesehen? Wirklich nicht. Gott hat sich doch geoffenbart. In der Schöpfung. Da gab es doch Männer im alten Bund, Propheten. Man nannte sie sogar Seher. Denken wir an Jesaja, der Gott sah im Tempel. Oder nehmen wir die Aussage, die unmittelbar hier vor unserem Vers, vor Vers 18 steht. Da ist von Mose die Rede. Heißt es nicht gerade von ihm, dass er Gott sah? Und zwar von Angesicht zu Angesicht. Mose, der Mann, durch den Gott das Gesetz gegeben hat. Denken wir an die Begleiterscheinungen am Berg Sinai. Ist von da aus gesehen diese Aussage hier in Johannes 1, Vers 18 nicht doch sehr einseitig? Wie verhält sich das? Ich will es mal so beantworten. Es scheint mir hier hilfreich zu sein, in diesem Zusammenhang an ein anderes Wort aus dem Johannesevangelium zu erinnern. Da sagt Jesus einmal, alle, die vor mir gekommen sind, sind Diebe und Räuber. Johannes 10, Vers 8. Auch hier die Frage, wie meint der Herr das? Auch hier könnten wir doch einwenden, es sind doch viele vor Jesus gekommen, die doch keine Diebe und Räuber waren. Denken wir an Mose, David, Hiskia, Josia. Hat Johannes hier etwas vergessen? Hat er hier etwas übersehen? Wenn wir diese Frage Johannes stellen wollten, dann würde er wahrscheinlich folgendermaßen antworten. Wenn man alles genau auf die Goldwaage legen würde, wenn man strikt die Normen anlegt, die an einen geistlichen Hirten angelegt werden müssten, dann muss man sagen, ja, alle sind Diebe und Räuber. Vergessen wir auch nicht, Mose, er hatte nicht die Absicht, Hirte zu sein. Er selbst sagt, Mose selbst sagt, ihn hört, nach einem Dienst von über 40 Jahren am Ufer des Jordan, kurz vor dem Einzug. Und auch bei all diesen Männern gab es Situationen, in denen sie Hirten hätten sein sollen, aber genau dies vergaßen. Mose bei den Felsen, auf den er schlug, anstatt, wie Gott es ihm gesagt hatte, zu ihm zu sprechen. David bei der Volkszählung, und es kamen viele wegen David um. In solchen Gelegenheiten wurde und wird offenbar, was selbst in diesen Hirten Gottes von Natur aus war. Diebe, Räuber in ihrem Herzen. Jesus ist tatsächlich der Einzige, der von sich sagen darf, ich bin der gute Hirte. Und im Licht dieses guten Hirten sind alle anderen Diebe und Räuber. Und angesichts dieses Erklärers des Vaters, angesichts der ungetrübten Strahlkraft dieses Auslegers des Vaters, ist der eingeborene Sohn der einzige, in dem der Vater sichtbar geworden ist. Das ist der Grund, warum Johannes hier den Sohn als den einzigen Offenbarer, als den einzigen Erklärer Gottes nennt. In der heutigen Theologie muss sich Johannes, also das vierte Evangelium, gefallen lassen, als antijüdisch zu gelten oder gegen das Alte Testament gerichtet zu sein. Ich will darauf jetzt nicht eingehen, aber das ist Unsinn. Das vierte Evangelium ist nicht gegen das Alte Testament. Johannes selbst berichtet, wie Jesus sagt, dass die Schrift nicht gebrochen werden kann. Und das ist natürlich das Alte Testament gemeint. Aber Johannes macht ernst damit, dass es Jesus Christus ist, der die gesamte Offenbarung Gottes überstrahlt, sodass wir geblendet von dieser Herrlichkeit nichts anderes mehr erkennen können als Christus, den einzig wahren Ausleger des Vaters. Und dann allerdings, wenn wir das erfasst haben, dann wird man auch umgekehrt sagen müssen. Alles andere wird von Christus her deutlich. Wenn man Jesus abweisen würde, dann behält man tatsächlich nichts mehr übrig. Dann wird Mose wertlos, David, die Propheten. Wenn man Christus abweist, dann behält man auch nichts mehr von der Bibel übrig. Mit ihm steht und fällt die ganze Heilige Schrift. Das Umgekehrte wird aber auch deutlich. Nimmst du Jesus Christus an, dann siehst du neben der Sonne Christus auch den Mond, Mose und auch die Propheten. Dann erkennst du wieder dankbar, was in dem Vers vor unserem Vers auch gesagt ist, dass das Gesetz durch Mose gegeben ist. Aber der Beginn unseres Glaubens, er ist dann allein von Christus bestimmt. Er ist das Licht. Und von da aus komme ich noch einmal zurück zum Anfang unserer Predigt. Wir sprachen da über den ungläubigen Zweifler, den Zyniker, den Gestressten. Ich komme noch einmal zurück auf unsere Erwartungen, Kinder auf ihre Geschenke, die Großen auf Tage des Ausspannens, des Entspannens. Ich komme auch zurück auf die, die gerade im Blick auf die vor uns liegenden Tage sich am liebsten verkriechen wollen, sich zurückziehen wollen, weil sie in ihrem Herzen in Tränen aufgelöst sind, angesichts der nicht erfüllten Erwartungen in ihrem Leben, angesichts auch der Enttäuschungen in ihrem Leben, angesichts der Kaputtheit ihres Lebens, so zumindest empfinden sie es, angesichts auch der Einsamkeit, die sie vielleicht gerade dann mehr spüren, wenn sie mit anderen zusammen sind, dass sie doch alleine sind. All denen sagt das Evangelium, schaut weg von eurem frommen Fühlen oder auch von euren weniger frommen Gefühlen. Christus, er kam, um alle unsere Tiefstimmungen, unsere Niedrigstimmungen und auch unsere Pseudo-Hochstimmungen zu zerschlagen, indem er mit einem einzigen Ziel kam, um uns den Vater auszulegen, um uns zu erklären, wer der Vater ist. Dieses Wort hier in Johannes Kapitel 1, das macht uns zunächst einmal die ungeheure Trennung von Gott deutlich. Niemand, wirklich niemand, hat Gott je gesehen. Tun wir also auch nicht so, als wenn wir ihn gesehen hätten. Da gibt es keinen. Niemand, wirklich niemand. Eben mit einer einzigen Ausnahme. Und das feiern wir. Und dieser, der Gott gesehen hat, der hat ihn uns ausgelegt, erklärt. Er hat nicht das gesagt, was er sich selbst ausgedacht hat, sondern er kannte den Vater. Er ist der, der in einer unvorstellbar innigen Vertrautheit mit dem Vater war. Ja, der eins mit ihm war. Der das Bild des ewigen Gottes ist. Er hat den Vater uns kundgetan. Und wenn wir die vor uns liegenden Tage recht begehen, recht feiern, dann feiern wir in ihnen genau das. Wenn dieser Sohn in dem, was er war, in dem, was er sagte, in dem, was er tat, uns den Vater erklärt hat, dann ist das gerade auch in den nächsten Tagen unser einziger Trost, unser einziger Halt. Und dieser Trost, der bewirkt Glückseligkeit. Der bewirkt einen Jubel. Der bewirkt ein Jauchzen. Der, wenn wir diesen Herrn, diesen Heiland im Glauben erfasst haben und seine Freude vermittelt, die keine Katerstimmung mit sich bringt. Denn dieses Kommen dieses Sohnes Gottes in diese Welt ist da nichts anderes als Freude. Freude, die bleibt in Ewigkeit, weil diese Freude gegründet ist, verankert ist in dem, der zu unserem Heil gekommen ist. Amen.